SWR Aktuell Wirtschaft mit Michael Wigmer.
Seit etwas mehr als einer Stunde verhandelt das Arbeitsgericht Frankfurt darüber, ob der GDL-Streik bei der Deutschen Bahn stattfinden darf oder nicht. Heute ab 18 Uhr im Güterverkehr, morgen früh ab 2 Uhr im Personenverkehr. Die Bahn hatte schon mal versucht, im laufenden Tarifkonflikt einen GDL-Streik gerichtlich verhindern zu lassen, ist damit allerdings gescheitert, so wie viele andere Unternehmen bei drohenden Streiks, denn das Streikrecht ist vor Gericht ein sehr hohes Gut. Aber die Ausgangslage könnte dieses Mal eine andere sein. Frage an meinen Kollegen und Bahnexperten Lars Hofmann in Frankfurt. Wie argumentiert die Bahn in ihrem Eilantrag?
Die Bahn argumentiert mit der sehr kurzen Vorankündigungszeit, nur 22 Stunden vor dem Streik im Güterverkehr und 30 Stunden vor dem Streik im Personenverkehr, der ja heute Nacht nach den Gewerkschaftsplänen um 2 Uhr beginnen soll. Da seien Vorbereitungen für die Bahn selbst, aber auch für Kunden nicht möglich. Deshalb sei das unverhältnismäßig und rechtswidrig. Und jetzt will die Bahn eben versuchen, vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt diese Wellenstreiks zu stoppen. GDL-Chef Klaus Wieselski hatte ja schon angekündigt, dass ohne großen Vorlauf immer wieder gestreikt werden soll. Und dann wird es eben für die Bahn kompliziert, so wie bei den letzten Streiks, wenigstens einen Grundfahrplan anzubieten. Ob jetzt der Streik tatsächlich stattfindet oder nicht, ist im Moment völlig offen. Die Bahn wird aber parallel weiter an so einem Grundangebot arbeiten. Im Moment muss man einfach noch mal abwarten, ob wirklich wieder der Fernverkehr, der Regionalverkehr, die S-Bahnen betroffen sind oder ob das Ganze doch noch irgendwie abgewendet wird.
Sie sagten gerade, ob der Streik stattfindet, ist im Moment völlig offen. Wie bewerten Sie denn die Chancen der Bahn auf Erfolg?
Das ist völlig offen. In der Regel haben Unternehmen wie die Bahn oder auch die Lufthansa sehr geringe Chancen, vor Gericht so einen Streik verbieten zu lassen. Die Verhältnismäßigkeit, die wird da sehr weit ausgelegt. Das geht ganz, ganz oft für die Gewerkschaften aus. Aber die Bahn setzt jetzt eben darauf, dass die GDL ihr wenig Vorlaufzeit gegeben hat, deutlich weniger als die 48 Stunden bei den letzten Malen. Also, dass auch Bahnfahrer, das Unternehmen, die von der Bahn beliefert werden, sich nicht wirklich vorbereiten können, nach Alternativen suchen können und hofft halt, dass das Gericht auch sagt, das sei jetzt unverhältnismäßig. Aber man muss auch sagen, selbst wenn die Bahn vor Gericht Erfolg hätte und dieser Streik und ähnliche sogenannte Wellenstreiks verboten würden, wäre das ja natürlich noch keine Lösung in dem Konflikt. Die Bahn hat jetzt die Gewerkschaft nochmal aufgefordert, wieder zu verhandeln oder auch in eine Schlichtung zu gehen. Das verweigert die Gewerkschaft im Moment aber noch. Das Ganze ist so schwierig, weil es eben nicht nur um Fragen der Arbeitsbedingungen, der Bezahlung geht, sondern weil es auch um die Frage der Macht bei der Bahn geht. Wie viel Einfluss hat am Ende die GDL im Vergleich zur anderen Bahngewerkschaft, der EVG? Das macht es so extrem kompliziert und auch konfliktträchtig.
Es gab ja in diesem Tarifkonflikt schon Vermittler. Die haben eine 36-Stunden-Woche vorgeschlagen, also ganz nah an der GDL-Forderung von 35 Stunden im Schichtdienst. Wie begründet denn die Gewerkschaft jetzt diesen erneuten Streik?
Ja, und dieser Vorschlag der Vermittler de Maizière und Günther sollte nach Ansicht der Bahn ja auch Grundlage für weitere Verhandlungen sein. Aber aus Sicht der Gewerkschaft gibt es da ein paar nicht akzeptable Punkte. Zum Beispiel sollen da Urlaubsregelungen wegfallen, etwa die Möglichkeit auf zusätzliche 12 oder 6 Urlaubstage. Und das würde dann nach Rechnung der Gewerkschaft ja auch wieder einen Großteil der kürzeren Arbeitszeit, die sie pro Woche vereinbaren will, wieder auffressen. Also da wäre dann auch für die Beschäftigten nichts gewonnen. Und ein ganz wichtiger Punkt für die GDL, sie will auch für ihre Mitglieder im Infrastrukturbereich der Bahn, zum Beispiel in den Stellwerken, verhandeln. Das verweigert die Bahn. Und das steht auch ausdrücklich so in diesem Vorschlag der Vermittler, dass das eben nicht sein soll. Darum geht es der Gewerkschaft aber auch. Sie will eben mehr Einfluss bei der Bahn bekommen, für mehr Beschäftigtengruppen verhandeln. Und deshalb stellt sie sich im Moment auch bei diesen Punkten quer.
Aus Frankfurt, Lars Hofmann. Die Bahn versucht noch gerichtlich, den GDL-Streik zu stoppen. Beide Seiten haben übrigens nach einem Urteil des Arbeitsgerichts noch die Möglichkeit, in die zweite Instanz vor das Landesarbeitsgericht zu gehen. Es wird also noch ein bisschen dauern, bis wir Klarheit haben. Morgen und am Mittwoch streiken ja dann übrigens auch die Lufthansa-Flugbegleiter. In Frankfurt und München sollen deshalb rund 1000 Flüge an beiden Tagen ausfallen. Und bis zum Sonntag streiken in Rheinland-Pfalz die privaten Busfahrerinnen und Busfahrer nach ihrer Urabstimmung. Und am Nachmittag dann noch diese Eilmeldung. Die Gewerkschaft Verdi hat die Tarifverhandlungen im öffentlichen Nahverkehr Baden-Württemberg für gescheitert erklärt und ruft jetzt dort zur Urabstimmung über unbefristete Streiks auf. Für die kommenden Tage seien allerdings keine Aktionen geplant. In den vergangenen 20 Jahren haben Kaufhäuser in Deutschland gut ein Drittel weniger Waren verkauft. Der Umsatz ist um fast 35% gesunken. Diese Bilanz hat heute das Statistische Bundesamt veröffentlicht. Zwar hätten sich Kauf- und Warenhäuser im Jahr 2022 mit einem deutlichen Umsatzplus wieder von der Corona-Krise erholt. Im vergangenen Jahr seien die Umsätze aber schon wieder gesunken, inflationsbereinigt um knapp 4%. Der gesamte stationäre Einzelhandel verzeichnet in den vergangenen 20 Jahren ein Umsatzplus von rund 11%. Und bei Prozenten bleiben wir seit Jahresbeginn ein Plus von 70%, ein Allzeithoch von rund 71.000 US-Dollar. Die Rede ist vom Bitcoin, der ältesten Kryptowährung der Welt. Alle Krisen sind offenbar spurlos am Bitcoin vorübergegangen, etwa der Zusammenbruch der wichtigen Kryptobörse FTX oder der Kurscrash während der weltweiten Corona-Pandemie. Inzwischen sind alle verfügbaren Bitcoins dieser Welt mehr wert als alle Silberbestände zusammen, nämlich 1,41 Billionen US-Dollar. Silber nur 1,38 Billionen, hat das Fachportal Infinite Cap Market ausgerechnet. Was da gerade passiert rund um den Bitcoin, erklärt Jan Plate aus unserem ARD-Börsenstudio.
Die jüngste Kurssteigerung und die Nachfrage nach Bitcoin liegt aktuell an verschiedenen Faktoren. Mitte April wird das nächste sogenannte Halving stattfinden. Wie alle 4 Jahre halbiert sich die Belohnung, die Bitcoin-Miner für die Verifizierung von Kryptotransaktionen erhalten. Das soll Inflation und inflationären Tendenzen einer unbegrenzten Vermehrung vorbeugen. Schlussendlich soll es nur 21 Millionen Bitcoin geben. Letztlich führt dieses Halving zu einem langsamer wachsenden Angebot an Bitcoin, was in der Vergangenheit meist steigende Kurse zur Folge hatte. Für den rasanten Kursanstieg des Bitcoin in letzter Zeit haben außerdem Großinvestoren wie der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock gesorgt, nachdem in den USA neue Bitcoin-Fonds aufgelegt wurden. Diese Bitcoin-ETFs wurden im Januar von der US-Börsenaufsicht SEC genehmigt. Sie ermöglichen es Anlegern ganz einfach, in Bitcoin zu investieren, ohne die Digitalwährung selbst direkt erwerben oder verwahren zu müssen. Auch die Spekulation auf niedrigere Zinsen der Notenbanken lässt den Bitcoin steigen. Mit niedrigeren Zinsen werden Kredite für Spekulationen günstiger. Mit absehbar niedrigeren Zinsen der Notenbanken wird die Konkurrenz für Bitcoin weniger, das keine Zinsen zahlt. Das gilt auch für Silber und Gold, die auch keine Zinsen zahlen. So hat Gold zuletzt ein neues Rekordhoch erreicht. Der Gesamtwert an Gold kommt übrigens weltweit auf den 10-fachen Bitcoin-Wert. Interessant ist auch der Bitcoin im Vergleich mit dem Wert von börsennotierten Unternehmen. Nur der US-Softwarekonzern Microsoft allein liegt bei einem Marktwert von 3 Billionen Dollar, gut doppelt so hoch wie der Wert aller Bitcoins. So mag der Bitcoin zuletzt eine atemberaubende Rallye hingelegt haben. Es zeigt sich allerdings auch, im Vergleich zu anderen Vermögens-, Anlage- und Spekulationswerten hält sich der Anteil an Bitcoin immer noch in Grenzen. Jan Plate, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
Und damit sind wir bei der aktuellen Börse. Der DAX startet verhalten in die neue Woche. Anleger warten auf neue Inflationsdaten aus den USA, die morgen erscheinen.
Das sind wichtige Kennzahlen für die US-Notenbank, wenn es darum geht, den künftigen Kurs in Sachen Geldpolitik abzustecken. Bislang gehen viele davon aus, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins im Juni senken wird. Falls die Teuerung in den USA aber hoch bleibt, dann könnte es möglicherweise gar nicht zu Zinssenkungen kommen, vermuten mittlerweile einige Volkswirte. Heute haben einige Unternehmen Bilanzzahlen veröffentlicht. Der Kochboxenversender HelloFresh stellt sich auf schwierige Jahre ein. Viele Kunden halten sich mit Bestellungen zurück. HelloFresh ist mit vorportionierten Zutatenpaketen groß geworden. Vor allem während der Corona-Pandemie boomte das Geschäft. Das waren die Zeiten, als es kaum möglich war, auswärts essen zu gehen. Jetzt ist die Nachfrage mau. Auch Rabattaktionen können Kunden kaum überzeugen. Claudia Wehrle, ARD Finanzredaktion, Frankfurt.
Der DAX geht mit leichten Verlusten aus dem Handel, minus 0,4%. Das sind 17.750 Punkte.